Herzlich willkommen zum Radioprogramm des Missionswerkes Werner Heukelbach. Schön, dass Sie wieder eine Botschaft über den Glauben an Jesus Christus hören möchten. Übrigens, Sie können alle Radiosendungen der letzten 12 Monate auf unserer Internetseite missionswerk-heukelbach.de herunterladen und anhören. Und nun spricht zu Ihnen Rudi Joas. Ich begrüße euch alle, liebe Hörer, und ich wünsche euch den reichen Segen Gottes in dieser kurzen Zeit unserer Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Heute möchte ich einige Gedanken zu einem Ereignis weitergeben, das sich im Garten Gethsemane in der Nacht ereignete, als man den Herrn Jesus verhaftete, um ihn dann am nächsten Tag am Kreuz hinzurichten. Wir können uns lebhaft vorstellen, dass es an diesem Donnerstagabend ziemlich turbulent zuging. Der Herr Jesus war mit seinen Jüngern zum Garten gegangen und Judas, einer der 12 Apostel, führte eine große Gruppe Soldaten und Diener der Priester in den dunklen Garten, um Jesus Christus zu verhaften. Diese Leute kamen bewaffnet mit Stöcken und Schwertern, und in ihren Händen hielten sie Fackeln und Laternen, denn es war stockfinster. Ich lese einen kurzen Abschnitt aus dem Lukasevangelium Kapitel 22, die Verse 47 bis 51. Während er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar, und der, welcher Judas hieß, einer der 12, ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte, sprachen sie zu ihm: Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da antwortete Jesus und sprach: Lasst ab davon! Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Soweit Gottes Wort. Nun, diese Geschichte wird auch von den anderen Evangelisten angedeutet, aber nur Lukas berichtet über das damit verbundene Wunder, bei dem der Herr Jesus das Ohr des Malchus heilte. Da Lukas Arzt war, musste er zweifellos diese Einzelheit beachten. Andererseits wird nur von Johannes der Name des Knechtes des hohen Priesters genannt, Malchus. Das hängt möglicherweise damit zusammen, dass Johannes dem hohen Priester wohl bekannt war und auch sein Dienstpersonal, einschließlich Malchus, gut kannte. Alle 4 Evangelisten aber identifizierten Malchus als den Diener des hohen Priesters. Der bestimmte Artikel soll vielleicht anzeigen, dass er ein wichtiger Diener war. Vielleicht wurde er ausdrücklich abgeordnet, dabei zu sein, wenn Jesus ergriffen und verhaftet wurde. Ganz bestimmt hat er seine Erfahrung in dieser Nacht niemals vergessen. Wie kam es denn zu diesem Wunder? Menschlich gesprochen war Petrus' Temperament der Anlass für dieses Wunder. Ich glaube, Petrus reagierte deshalb so heftig, weil er charakterlich eher dazu neigte, schnell zu handeln oder zu reden. Aber auch wegen eines Gesprächs, das er mit dem Herrn Jesus hatte. Petrus war wie ein Pendel, das von einem Extrem zum anderen schwingt. Es war Petrus, der in den See Genezareth sprang, um auf dem Wasser zu Christus zu wandeln. Es war Petrus, der die Offenbarung vom bevorstehenden Tod Christi kleinredete. Es war Petrus, der dem Einnehmer der Tempelsteuer versicherte, dass der Meister bezahlen würde, ohne den Herrn zuvor zu fragen. Es war Petrus, der den Herrn versicherte, dass er ihn niemals verlassen würde. Es war Petrus, der die Bedeutung seiner vom Herrn gewaschenen Füße missverstand und auch seine Hände und seinen Kopf gewaschen haben wollte. Und hier war es Petrus, der spontan sein Schwert zog, um seinen Meister zu verteidigen und dabei dem Malchus das Ohr abschlug. Das Gespräch des Petrus Mit dem Herrn Jesus ereignete sich im Obersaal am Abend der Festnahme, als der Herr den Jüngern neue Anweisungen erteilt hatte. Schon früher einmal hatte Christus die 12 Jünger beauftragt, nur zum Volk Israel zu gehen. Dabei unterwies er sie, weder ihn noch sich selbst gegen irgendeine Opposition zu verteidigen. Am Ende seines Dienstes gab er aber ganz andere Anordnungen an seine Jünger. Das tat er, um sie für ihren zukünftigen Dienst nach seinem Tod und seiner Auferstehung vorzubereiten. Jetzt, so sagte er, sollten sie Proviant mit sich nehmen und auch ein Schwert zu ihrer Verteidigung. Dann zitierte er Jesaja 53, Vers 12 und erinnerte sie daran, dass er hinging, um verschmäht zu werden. Auch ihnen könnte die gleiche Behandlung zuteil werden, deshalb sei ein Schwert nicht nur nützlich, sondern manchmal sogar notwendig. Natürlich hörte Petrus diese Anordnungen. Es war klar, er hatte verstanden. Sein einziger Fehler war, dass er viel zu schnell und unüberlegt handelte. Die neuen Instruktionen sollten erst nach der Kreuzigung angewandt werden, doch Petrus machte sie sich sofort zu eigen. Das Lamm Gottes musste aber zuerst getötet werden. Es konnte nicht verteidigt und so dem Tod entrissen werden. Petrus, immer impulsiv und spontan, drang auf die Häscher ein und schlug einem ihrer Leute ein Ohr ab, bevor der Herr ihn zurückrief. Theologisch betrachtet könnte man sagen, Petrus hat das ganze Ausmaß von Gottes Plan nicht verstanden. Er hatte zwar die Änderung der Vorgehensweise vernommen, früher keine Vorkehrungen, von nun aber jedoch Vorsorge. Aber er versuchte vor der Zeit, Anweisungen auszuführen, die erst für die Zukunft galten. Ein ähnlicher Fehler wird heute von manchen Christen gemacht, die schon jetzt nach einer Ethik leben wollen, die erst für das kommende Königreich bestimmt ist. Die Gemeinde Jesu lebt heute in einer feindseligen Welt. Ihre ethischen Erfordernisse konzentrieren sich vorwiegend, wenn auch nicht ausschließlich, auf Hilfsbereitschaft und betreffen den Leib Christi. Galaterbrief Kapitel 6, Vers 10. Aber im kommenden Königreich werden alle Menschen in einer freundlichen, rechtschaffenen Welt leben und die ethischen Prinzipien werden die ganze Menschheit betreffen. Einige interessante Eigenschaften dieses Wunders fallen besonders ins Auge. Erstens gab es keine Bitte um Heilung, aber der Herr Jesus hat es einfach getan. Zweitens wurde die Heilung an einem Feind des Herrn Jesus vollbracht, an einem, der zu den Häschern gehörte, die gekommen waren, um ihn festzunehmen. In der Tat muss Malchus ganz vorne in der Gruppe gestanden haben, sonst hätte er nicht getroffen werden können. Wahrscheinlich war es nicht nur ein neutraler Beobachter am Rande der Menge, die gekommen war, um den Herrn Jesus festzunehmen. Und drittens wurde das Wunder vollbracht, um einen Fehler des Petrus zu korrigieren. Und es demonstrierte sehr deutlich, der Herr Jesus würde denen nicht vergelten, die ihn töten würden. Welche Auswirkungen hat denn dieses Wunder? Nun, zunächst einmal, Malchus wurde geheilt. Alle biblischen Handschriften benutzen die Verkleinerungsform des Wortes Ohr. Das ist eine Form, die sich von dem gewöhnlichen Wort Ohr unterscheidet. Sie bezeichnet in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung, vom 5. Mose 15, Vers 17, das Ohrläppchen. Scheinbar schnitt Petrus das Ohr des Malchus nur ein und trennte dabei das Ohrläppchen ab. Das hob Jesus dann auf und stellte es wieder her. Welche Wirkungen hat diese Heilung auf Malchus? Die Heilige Schrift sagt es uns nicht, aber es ist interessant, darüber zu spekulieren. Wurde Malchus nach den gewaltigen Ereignissen dieser Nacht, nach der Kreuzigung am nächsten Tag und nach der Auferstehung am darauffolgenden Sonntag gläubig? Das hätte so gewesen sein sollen, aber das Herz des Menschen widersetzt sich Gott. Es ist sehr gut möglich, dass das Wunder keine Auswirkung auf seinen geistlichen Zustand hatte. Der Herr warnte einmal, dass die Menschen selbst dann nicht umkehren würden, wenn jemand aus den Toten auferstünde. Und das hat er ja getan. Und wie waren die Auswirkungen für die Menge? Das Wunder schien die Menge überhaupt nicht zu beunruhigen. Wahrscheinlich wussten viele Leute nicht einmal, was geschehen war. Aber die es wussten, die hätten von der Macht des Herrn Jesus aufgeschreckt sein müssen. Sie hätten sich fragen sollen, wie sie jemals einen Gefangenen wie diesen ergreifen könnten. Gab es auch Auswirkungen für Petrus? Die unmittelbare Auswirkung für Petrus war, dass eine Verwandte von Malchus ihn als Begleiter des Herrn Jesus identifizierte, als er dem Herrn bis in den Hof des Hohenpriesters gefolgt war. Petrus verleugnete den Herrn. Aber Petrus lernte seine Lektion. Denn es gibt keinen Bericht darüber, dass er jemals wieder ein Schwert gebraucht hätte, obwohl es in Ordnung gewesen wäre. Nach Pfingsten ließ er es zu, für seinen Glauben eingekerkert zu werden. Aus dem Wackelkandidaten Petrus wurde langsam ein Fels. Und welche Auswirkungen hat dieses Wunder für uns? Ausgewogenheit heißt der Schlüssel für die heutigen Jünger Christi. Es ist völlig in Ordnung, dass ein Diener Gottes Vorsorge trifft. Das Leben im Glauben schließt Geldbörsen und Schwerter nicht aus, wobei Letzteres nur zur Verteidigung dienen darf, niemals dazu, einen Mord zu verüben. Es kann richtig sein, auf sein Recht zu bestehen, es kann aber ebenso notwendig sein, Unrecht zu leiden, wie es unser Herr tat, und nicht auf unserem Recht zu bestehen, wie auch er nicht darauf bestand. Wir sollten uns in jeder Situation von ihm führen lassen. Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass du dich sogar noch unmittelbar vor deinem schweren Weg nach Golgatha als der souveräne Herr erwiesen hast. Welche Erhabenheit, welche Liebe sehen wir sogar dort im Garten bei dir. Du bist ein wunderbarer Herr, und wir erheben deinen herrlichen Namen. Amen. Liebe Zuhörer, ich möchte Sie auf unsere Infohefte hinweisen, die Ihnen Tipps und Informationen zu vielen aktuellen Fragen des Lebens bieten. Wir möchten Ihnen helfen, die Dinge des Lebens aus der Sicht Gottes zu sehen und aus einer persönlichen Beziehung zu ihm Hilfe zu finden. Fordern Sie bitte kostenlos und unverbindlich eine Übersicht über unsere Infohefte an. Gerne schicken wir Ihnen Informationsmaterial. Schreiben Sie bitte an das Missionswerk Werner Heukelbach, 51 700 Bergneustadt, Deutschland. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen Ihres Lebens.